Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Der Aktienmarkt zeigt sich derzeit weiterhin ziemlich krisenresistent. Einer der Hauptgründe dafür: Zinssenkungen. Sie werden in die Zukunft verschoben, aber sie sollen kommen. Das ist allgemein bekannt, das ist Common Sense. In der zweiten Jahreshälfte, auf jeden Fall im Jahr 2025. Was passiert aber, wenn diese Zinssenkungen nicht kommen? Wenn vielleicht sogar die Zinsen angehoben werden? Darüber spricht zum Beispiel niemand geringerer als Jamie Dimon, der Chef der größten Investmentbank der Welt, JP Morgan. Wir schauen heute also auf potenzielle Gründe für eine Zinserhöhung. Und eins kann man schon mal als vorweggenommenes Fazit hier stehen lassen: Auf Zinserhöhungen ist der Aktienmarkt garantiert nicht eingestellt. Legen wir los. So, zuerst einmal stellen wir fest, dass es grundsätzlich schwierig ist, sich gegen den Markt bzw. gegen die Marktmeinung zu stellen. Wenn es denn funktioniert, dann kann man ein Buch schreiben und wird sicherlich auch in Talkshows eingeladen. Für die allermeisten Anleger ist aber wichtiger zu verstehen, was ist hier derzeit im Markt eingepreist, was erwartet der Markt, denn dementsprechend werden sich in aller Regel auch die Kurse bewegen. Es gibt dann natürlich die Ereignisse, wo sich von heute auf morgen alles verändert. Und es geht mir nicht darum, sein Portfolio jetzt komplett umzubauen oder die Spekulation des Jahres hier in irgendeiner Art und Weise sich zu überlegen, sondern schlicht und einfach nur vorbereitet zu sein in seinem Portfolio, wenn es anders kommt als derzeit Common Sense. Jamie Dimon sagt, die Aktien- und Kreditmärkte würden derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 70-80% für eine sanfte Landung, also ein Soft Landing mit bescheidenem Wachstum bei sinkender Inflation und sinkenden Zinssätzen einpreisen. Das schrieb Dimon in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre der JP Morgan Bank. Er selbst glaube aber, dass die Wahrscheinlichkeit für ein solches Szenario viel niedriger sei.
You got to look ahead. I do think there are things out there which are kind of concerning. We've got an eye on, and why are we doing so well? A lot of it's fiscal spending, and fiscal spending has a multiplier too. So I just think it may not come down that quick, and people may be surprised. So when people talk about, you know, the market is kind of pricing a soft landing, that may very well happen. But you know, the odds at 70-80%, I would give them half of that. That's all.
Der Fokus der Märkte liege zu sehr auf monatlichen Inflationsdaten und kurzfristigen Zinsveränderungen und zu wenig auf langfristigen Trends. Wörtlich, natürlich in der Übersetzung, daher sind wir auf ein sehr breites Zinsspektrum von 2% bis 8% oder sogar mehr vorbereitet, mit einer ebenso weitreichenden Bandbreite an wirtschaftlichen Ereignissen. Von starkem Wirtschaftswachstum bei moderater Inflation, Klammer auf, in diesem Fall wären höhere Zinssätze die Folge einer erhöhten Kapitalnachfrage, Klammer zu, bis hin zu einer Rezession mit Inflation, daher also eine Stagflation. Aus ökonomischer Sicht wäre das Worst-Case-Szenario eine Stagflation, die nicht nur mit höheren Zinsen, sondern auch mit höheren Kreditverlusten, geringeren Geschäftsvolumina und schwierigeren Märkten einhergehen würde. Und deswegen blicken wir jetzt, ich habe sie mir so ein bisschen zusammengekramt aus verschiedenen Quellen, auf einige Gründe, die dafür sprechen könnten, dass wir im Jahr 2024 nicht etwa Zinssenkungen, sondern Zinserhöhungen sehen werden. Und man muss hier ganz klar von einem Außenseiter-Szenario sprechen. Es ist unwahrscheinlich, dass all diese Gründe jetzt gleichzeitig in Kraft treten. Sie wirken auch unterschiedlich stark. Aber in den letzten Wochen gibt es durchaus Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass man das Szenario nicht gänzlich außer Acht lassen sollte. Und das ist ja für die eigene Portfoliostruktur durchaus wichtig. Wer also sagt, ich musste jetzt einfach nur lang genug durchhalten mit meinen Tech-Titeln aus der zweiten Reihe, die werden alle wieder kommen, weil die Zinsen sinken. Und wir wissen ja, was bei sinkenden Zinsen mit Tech-Titeln aus der zweiten Reihe passiert. Sie steigen, denn es gibt wieder mehr Liquidität, das Kreditumfeld wird entspannter und. Und ich denke mal, die allermeisten von euch sind sowieso einigermaßen diversifiziert aufgestellt. Und das ist auch sinnvoll, Allerdings kann es natürlich auch für einen aktiven Anleger oder gar für einen Spekulanten interessant sein, das ein oder andere Außenseiter-Szenario mit zu berücksichtigen. Und ehrlicherweise, es gab hier schon einige Chancen. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie die Commodities gelaufen sind, wie Silber gelaufen ist, wie Öl. Mit einem Male von heute auf morgen, und du fragst dich, was hat sich eigentlich verändert? Steigt Öl und Öl und Öl. Und ich gebe es hier ganz offen zu. Ich habe vor 3-4 Wochen habe ich den Lesern der Renditespezialisten geschrieben, ich möchte wieder in Shell rein, ich brauche allerdings eine kleine Korrektur. Ja, bis jetzt ist die ausgeblieben. Neue Jahreshoch, Shell ist komplett durch die Decke gegangen. Und insofern bin ich ganz froh, dass ich aber einiges dort umgesetzt habe im Bereich der Commodities und ich bin zum Zeitpunkt der Aufnahme auch nach wie vor investiert. Das hat also unser erstes Quartal sehr positiv beeinflusst und die Fragen nach dem Rohstoff-Superzyklus, die hören auch langsam auf. Ja, ich glaube, den gibt es noch und ich glaube, wir sehen ein Wiedererstarken dieses Rohstoff-Superzyklus. Also die Chancen haben sich bereits ergeben, aber klar ist, wenn wir über Zinserhöhungen spricht hier niemand. Ich würde sogar so weit gehen, Jamie Dimon sagt eine Wahrscheinlichkeit für, er spricht nicht, ja, schlau gemacht, schlau formuliert. Er spricht von einer Wahrscheinlichkeit 70-80% für eine sanfte Landung bei bescheidenem Wachstum, bei sinkender Inflation. Und sagt, ja, kann sein. Die Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen noch im Jahr 2025, die ist zwar gesunken, weil diese Ereignisse in die Zukunft verschoben wurden, aber das ist über 80%. Die Annahme, dass die Zinsen sinken werden. So, wir schauen mal auf einige Gründe, die dagegen sprechen könnten. Und es sind Gründe mit unterschiedlicher Eintrittswahrscheinlichkeit. Jeder für sich ist aber auf eine gewisse Art und Weise beachtenswert. Der erste Grund ist einer, den ich hier zumindest schon mal angesprochen habe. Da geht es nämlich darum, ob 3% das neue 2% sind. Ihr erinnert euch, am Ende des Tages haben wir es auch hier schon einige Male festgehalten und ich habe es auch in mehreren Videos besprochen. Eine Notenbank wird in dieser Situation, insbesondere wenn wir über die Fed sprechen und über die Tatsache sprechen, dass wir Wahlen sehen in den USA im November, Präsidentschaftswahlen, wird alles machen, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Und es scheint, dass wir derzeit mit einer Inflation um 3% herum ganz gut leben können. Wer leidet denn gerade unter diesen 3%? Das ist natürlich eine Frage, die so provokant nur jemand stellen kann, der in Aktien investiert ist, der in Gold investiert ist, der in Rohstoffe investiert ist, der vielleicht auch in Bitcoin investiert ist. Natürlich gibt es diejenigen, und das ist sogar zahlenmäßig die Mehrheit, die darunter leiden, nämlich all diejenigen, die sich nicht gegen Inflation schützen können, die kein Anlagekapital haben, sondern schlicht und einfach unter der Verbraucherpreisinflation und letztlich auch der Asset Price Inflation einfach leiden. Und die Mehrheit leidet darunter. Sehr viele Artikel sind eben aus Sicht von Anlegern und Investoren geschrieben. Ist ja auch nachvollziehbar. Aber Anleger, habt ihr den Eindruck, dass hier irgendjemand gerade zu kurz kommt? Ja, selbst die Goldanleger sind jetzt wieder mit an Bord. Eigentlich sind irgendwie alle glücklich. Also, wenn das das perfekte Gleichgewicht ist, warum denn auf Teufel komm raus eine Zielrate von 2% bei Inflation suchen? Und ich glaube, da wir in dieser Dekade, in der wir uns gerade befinden, immer mal wieder ein Comeback sehen werden von Inflation, in welchem Ausmaß, das ist schwer zu prognostizieren, aber wir werden inflationäre Wellen erleben, denke ich. Und dann sagt man vielleicht, naja, wir dürfen ja, du willst ja auch nicht immer daherhängen, also wie es so schön heißt, behind the curve sein. Du möchtest das Ganze wie bei so einem Stadtkurs in der Formel 1. Da darfst du auch nicht permanent nur auf die Bremse pattern und als nächstes wieder aufs Gaspedal, sondern musst das Ganze ein bisschen weicher und lockerer durchfahren. Das heißt also, die Fed tritt weniger schnell aufs Gaspedal, aber auch weniger schnell aufs Bremspedal. Denn sie ist sich natürlich grundsätzlich dem Umfeld, in dem es immer mal wieder diese inflationären Wellen geben kann, ist sie durchaus bekannt. Also die aktuellen 3% oder knapp drüber, wen stören die? Das wäre ein Argument, was gegen Zinssenkungen sprechen würde. Denn wenn wir uns anschauen, die effektive Fed Funds Rates, wenn wir uns die effektive Inflation anschauen, jeder scheint mit dem aktuellen Status quo ganz gut zurechtgekommen. Ein zweiter Punkt, der ganz sicherlich auch einer ist, wie Inwiefern werden Zinssenkungen noch nötig, wenn wir es mit einem Finanzministerium zu tun haben, was am Ende des Tages eigentlich sehr viel an Aufgabe übernimmt, was früher und sicherlich auch in Zukunft wieder die Notenbank machen wird. Also wir hatten ja, um bei dem Bild des Autos zu bleiben oder des Rennwagens, des Formel-1-Bolidens, wir haben ja also über mehrere Wochen und Monate hinweg ein Umfeld, in dem einer offiziell auf dem Gaspedal steht und der andere auf dem Bremspedal. Das ist auf Dauer natürlich ziemlich schwierig. Also Quantitative Tightening war das, was die Fed noch gemacht hat. Und gleichzeitig hat Janet Yellen, also Finanzministerin, für Liquidität gesorgt. Die ganze Zeit. Wir hatten eine steigende Liquidität. Und die Fed hat gesagt, naja gut, das ist das Finanzministerium. Natürlich arbeiten die Hand in Hand. Wie wahrscheinlich ist das, dass man eine Wirtschaft noch ankurbeln muss mit Zinssenkungen, die derzeit von Janet Yellen sowieso schon angetrieben wird? Und am Ende des Tages sprechen wir natürlich im Laufe der Zeit auch über ein gewisses Defizit. Und hier wird immer wieder gesagt, naja, aber bei dem Defizit müssen die Zinsen ja irgendwann sinken. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Inflation nicht immer in gleichem Maße, aber in erheblichem Maße für höhere Steuereinnahmen sorgt und dementsprechend sich ein hochverschuldeter Staat oder auch eine Notenbank ist nicht verschuldet, sondern weitet ihre Bilanz aus. Die profitieren von der Inflation. Das heißt also, zum Teil übernimmt hier das Finanzministerium diese stimulierende Aufgabe und das Finanzministerium, anders als offiziell die Fed, unterliegt halt nicht der Direktive von niemanden, denn offiziell ist die Fed ja in ihrem Mandat einigermaßen unabhängig. Ich weiß, wir wissen alle, dass tatsächlich natürlich die Vorsitzenden der Geschäftsbanken mit drin sind und so weiter, ja. Aber offiziell handelt sie eigenständig. Das Finanzministerium handelt nicht eigenständig. Ja, Janet Yellen ist bestimmt eine sehr selbstbewusste Frau, aber die wird die Maßnahmen ergreifen, die es am wahrscheinlichsten machen, dass Donald Trump nicht der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird. Ich glaube, das ist keine Verschwörungstheorie. Dass also jetzt irgendetwas getan wird, was die Wirtschaft abwürgen könnte, eher unwahrscheinlich. Argument Nummer 3, und der bezieht sich letztlich auf die Commodities, wobei ich in diesem Fall insbesondere auf den Ölmarkt schaue und auf die Industriemetalle. Ja, ich weiß, es gibt die Mega-Story. Was ist besser gelaufen als Nvidia? Ja, Kakao, komplett durch die Decke. Werden die meisten Aktionäre von, ich weiß nicht, Hershey's oder Mondelez oder Lindt, werden es merken, diese hohen Kakaopreise schlagen, je nachdem, wie viel Kakaogehalt in den Produkten ist. Das soll ja bei einigen gar nicht so viel sein. Es schlägt natürlich durch auf die Marge. Wenn wir uns anschauen, Öl ist über 20% gestiegen, Gasoline, also der Benzin ist um über 15% gestiegen. 66% der Commodities im S&P 500 in dem entsprechenden Basket haben den Markt outperformed. Und das ist natürlich eine reflationäre Entwicklung. Das ist so ein bisschen immer die Frage, was ist zuerst, die Henne oder das Ei? Am Ende des Tages sind steigende Commodity-Preise inflationär. So, wenn das also passiert, wenn die Inflation durch den Anstieg der Rohstoffpreise steigt, wie wahrscheinlich ist denn in dieser absehbaren Entwicklung, so absehbar eben die Preisentwicklung von Öl zum Beispiel ist, dass man jetzt die Zinsen senkt? Das würde ja bedeuten, im wahrsten Sinne des Wortes, man kippt Benzin in den brennenden Eimer hinein. Vierter Punkt. Momentan sieht es danach aus, wenn wir jetzt einfach die Charttechnik bemühen, dass ein breiter Aufschwung im Rohstoffmarkt kommt. Er ist aktuell schon da. Momentan kann man aber sagen, es ist eine Reaktion auf fast 2 Jahre Preisverfall. Und sicherlich ist hier China ganz wichtig in der Entwicklung. Und deswegen ist es auch ein Punkt, bei dem viel Unsicherheit mit eingeht. Aber sollten wir über einen breiten Aufschwung der Rohstoffmärkte sprechen, einen großen Commodity-Cycle, dann spricht das nicht für Zinssenkungen. Denn dann wird die Inflation, egal wie man es dreht und wendet und egal wie schön man sich den Inflationskorb bastelt, dann wird das grundsätzlich etwas Inflationäres sein. Hier kommt es natürlich ganz wesentlich darauf an, wie ist die wirtschaftliche Entwicklung. Würde man davon ausgehen, dass es eben nicht nur ein Softlanding gibt, sondern wir vielleicht vor einem wirtschaftlichen Aufschwungszyklus davon sprechen, dann wäre eigentlich der Zeitpunkt für Zinssenkung schon verpasst. Ja, dann müsste man die Zinsen auf dem aktuellen Niveau vielleicht gerade so lassen. Und am Ende des Tages nochmal, die Fed hat natürlich auch den absoluten Zins im Auge, aber sie möchte den Arbeitsmarkt und sie möchte die Wirtschaft am Laufen halten. Und momentan funktioniert das ganz gut, obwohl wir noch überhaupt keine Zinssenkungen gesehen haben. Dann ist es noch ein sehr interessanter Punkt, hat mir sehr gut gefallen. Nicht weitersagen, aber Zinssenkungen haben möglicherweise gar keinen ganz so großen Einfluss auf den Markt. Wenn 2 Jahrzehnte lang 0%, also einen Nullzins, nicht für Wachstum gesorgt hat, und das war so, ihr erinnert euch, ja, unser, Mario Draghi.
There's another message that I want to tell you today, is that within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
Oh, jetzt klingelt es an der... Ich habe aber auch ein Glück und ich bin ganz kurz super sauer. Eine Sekunde, ich bin gleich wieder zurück, aber kann ja nichts dafür. Also nicht, dass ihr denkt, ich wäre irgend so ein Assi, der einen Paketboten und einen Kassierer oder sonst irgendjemanden anschnauzen würde dafür, dass er jemand seine Arbeit macht. Ich ärgere mich nur in dem Moment darüber, dass ich unterbrochen werde. Selbstverständlich habe ich ihn angelächelt und ihm noch einen schönen Tag gewünscht. Kann ja nichts dafür, dass ich hier mitten am Nachmittag meinen Podcast aufnehme. Also, weiter. 0%, Nullzinsen, theoretisch sogar Negativzins. Und wir hatten Deflation, erinnert sich wahrscheinlich keiner mehr dran. Mario Draghi, einfach mal googeln, die große Lebensaufgabe des Mario Draghi, Ben Bernanke, endlich irgendwie Inflation erzeugen. Und nichts hat geholfen. Also ist der Zins überhaupt so wirksam? Und hey, wenn wir Zinsen haben von 4 oder 5 oder 5,5% und die Wirtschaft läuft weiter, das passt doch auch nicht zu der Theorie, dass am Ende des Tages die wirtschaftliche Entwicklung abhängig ist vom Zins. Vielleicht sind die anderen Instrumente, die Notenbanken haben, ja viel wirksamer. Vielleicht ist der Zins nur etwas, worüber wir uns immer Gedanken machen, was aber am Ende gar nicht ganz so wichtig ist, weil der Markt eben draus macht, was er eben draus macht. Oder, und das haben wir zum Teil auch gesehen, es ist unklar, mit wie viel Verspätung dann erst wirkt. 15 Jahre Verspätung wäre jetzt ein bisschen viel. Wir haben aber durchaus in anderen Zinszyklen gesehen, dass man eine gewisse Wirkung auf den Markt erwartet hat, durch Zinssenkung oder Zinserhöhung. Und diese Wirkung kam dann deutlich erst verspätet, also mit einem Lag. Und dann ist es natürlich genau die Situation, wo alle spekulieren, ja, sie war eben zu langsam, die Fed. Und es gibt durchaus einige, die sagen, die Fed hat es verpasst. Sie hätte die Zinsen vorher senken sollen. Nur ich frage, warum hätte sie denn senken sollen? Reichen uns jetzt, weiß ich nicht, 15% Zugewinn im Index nicht mehr? Sollten die Fahnenstangen im Tech-Index, sollten die noch höher ausfallen? Also warum? Arbeitsmarkt ist völlig in Ordnung. Es gab keine Argumente fairerweise für Zinssenkungen. Und die Frage ist, haben wir jetzt Argumente? So, und dann schauen wir auf den letzten Punkt, das ist sicherlich der, der am häufigsten genannt wird, die Lohnpreisspirale. Das heißt also, wir haben es erlebt, die Löhne und Gehälter steigen. Ich habe es, glaube ich, neulich besprochen, zum ersten Mal seit 2019 auch wirklich effektiv. Das heißt also, dass zumindest mal in einigen Branchen die Löhne nicht nur den Kaufkraftverlust durch Inflation ausgeglichen haben, sondern es wirklich netto noch ein kleines Müh obendrauf gab. Und wenn man sich das in langfristigen Zyklen oder sagen wir mittelfristigen Zyklen über mehrere Jahre anschaut, dann sieht man, wenn es erstmal diesen Anstieg gab, dann ging er meist noch eine ganze Zeit lang weiter, weil natürlich entsprechende Gewerkschaften nicht nur in Europa, auch die USA haben mittlerweile einige recht starke Gewerkschaften, gerade im Automobilsektor. Energiesektor, aber auch in anderen Sektoren, dass dann sich der Trend weiter fortsetzt, weil man natürlich proaktiv als Gewerkschaft ist. Man möchte ja am Ende auch seine Mitglieder nicht vergraulen, indem man sagt, so jetzt Freunde, jetzt mal tranquilo hier. Wir wissen doch alle, die Zinsen sinken wieder, die Inflation sinkt. Also jetzt können wir auch mit den Tarifabschlüssen uns zurückhalten. Natürlich nicht. Und es kann dann für eine Zeit so sein, dass diese Lohn- und Gehaltsentwicklung sozusagen voranläuft. Und das wiederum ist dann inflationär. So, das waren jetzt ein paar Gründe. Mein Fazit in diesem Fall fällt relativ kurz aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die amerikanische Notenbank und die europäische EZB sowieso nicht in einem so wichtigen Jahr ihr Programm von heute auf morgen ändert und auch nicht von einem Quartal aufs nächste. Sie will auf keinen Fall den Markt irgendwie unangenehm überraschen. Das heißt also, dass wir vermutlich die Trends, die wir jetzt schon sehen, also den Aufschwung im Rohstoffbereich, wir sehen steigende Silberkurse, steigende Goldkurse aufgrund der Entwicklung der Geldmenge, denn es ist natürlich sehr, sehr inflationär, wenn gleichzeitig Zinssenkungen im Raum stehen, aber die wirtschaftliche Tätigkeit eigentlich ganz gut ist. Das spreche auch für Bitcoin, das spricht eigentlich für fast alle Anlagen. Klassische Value-Werte könnten in so einem Umfeld eher etwas hinterherhinken, aber am Aktienmarkt ist da fast alles positiv. Es gibt andere Branchen, für die wäre das weniger positiv. Das heißt also, die Immobilienbranche, die Bautätigkeit ist schon jetzt sehr, sehr schwach. Und hier spielen natürlich die tatsächlichen Zinsen schon eine Rolle. Der Markt könnte also weiter unter Druck bleiben. Alles andere ist, und insofern ist das Fazit auch gar nicht so anders als in den vergangenen Monaten, bleibe ich für 2024 und mindestens noch das erste Halbjahr 2025 ziemlich bullish. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.